Europa-Lava, der Europa-Hörspiel-Podcast auf 33 ein Drittel mit Holger, Carsten und Markus.
Manche Leute sagen, es gibt Mördermumien. Manche Leute sagen, es gibt keine Mördermumien. Ich aber sage, Mirikara ist eine Mördermumie. Mirikara ist eine Mördermumie mit einem eigenen Sarkophag. Hallo und herzlich willkommen zum Europa-Lava, dem Europa-Hörspiel-Podcast auf 33 ein Drittel. Wie ihr euch vielleicht denken könnt, machen wir heute weiter mit der Gruselserie und besprechen heute den zweiten Block der Gruselserie, nämlich die Folgen 7 bis 12, die ja allesamt noch als LP erschienen sind. Dazu begrüßen wir nicht nur Mirikara, sondern natürlich auch Carsten und Markus. Hi ihr beiden, moin.
Guten Abend.
Hallo.
Hallo. Ja, bevor wir hier in den offiziellen Teil übergehen, Markus, du wolltest jemanden grüßen diesmal.
Ja, und zwar sollten noch vier Grüße rausgehen. Einmal an den Max und an den Werner, die jetzt Kommentare für claudiusbrack.de schreiben und die ich für sehr lesenswert halte. Dann Grüße an Philipp und Katharina für die Übersendung bzw. Übergabe ganz großartiger Hörspiel-Devotionalien. Hat mich sehr gefreut und ist ein schönes Feedback auf unseren Podcast. Vielen lieben Dank an euch vier.
Dann würde ich sagen, wenn alle fertig und vorbereitet sind, fahren wir direkt an bzw. machen weiter. Und nach Folge 6 kommt traditionell in einer Serie Folge 7 die Begegnung mit der Mördermumie. Mirikara auf gut Deutsch. Wir hörten davon ja schon eingangs. Carsten.
Ruhe, Mumie.
Carsten, hast du sie gehabt als Kind? Nicht gehabt?
Ja,
wie findest du sie?
Diese Folge gehört nach wie vor zu meinen Favoriten der Serie. Sie ist vielleicht nicht besonders gruselig, aber ich finde, von der Atmosphäre her ist sie sehr stark und nachvollziehbar, nicht trashig. Die Sprecher gefallen mir. Ja, also wie gesagt, es ist für mich eines der Highlights der Serie.
Und das in der Farbe grün, hört man auch selten. Und du, Markus?
Ja, ich kann, sagen wir mal so, ich finde die ganz in Ordnung, die Folge. Also gehört für mich nicht zu den Spitzenreitern. Für eine grüne Folge ganz gut. Ich habe generell so ein bisschen Probleme mit diesem Thema Mumien, weil eigentlich immer klar ist, dass die Mumie am Schluss verbrennen muss. Also klar, bei den Vampiren ist es auch immer dasselbe. Die kommen dann ins Sonnenlicht oder werden mit dem Kreuz konfrontiert. Ja. Aber bei den Mumien war das immer so, bei den Mumienfilmen, die ich kenne, der Schluss war immer sehr vorhersehbar. Und so kommt es dann hier nachher ja auch. Ich finde das Hörspiel aber nicht schlecht, um Gottes Willen.
Für die Grüne geht's, ne?
Vielleicht liegt das bei mir auch daran, ich finde gerade diese Mumienfilme ganz gut, also gar nicht mal die neueren, sondern wie gesagt, diese alten Verfilmungen. Letztendlich ist ja die ganze Gruselserie aufgebaut auf irgendwelchen alten Filmen von zu Gruselstoffen, sage ich mal, ob das jetzt diese Boris Karloff Frankenstein-Filme sind, Jack Arnold, diese Ameisen-Wüsten-Filme und so weiter oder eben diese berühmten Filme aus den Hammer Studios. Und da gibt es einen Mumienfilm mit dem Christopher Lee als Mumie, 2 Meter noch was Mumie. Und den fand ich schon immer spitze. Und dieses Hörspiel erinnert mich auch immer daran. Ich finde das gut gemacht, auch dieses ganze Ägyptische drumherum. Über Jahrtausende alte Figuren, die da eingewickelt sind und Zauber und ja, Reiter in der Wüste. Und also ich finde, das hat was.
Also ich finde, die Atmosphäre kommt gut rüber. Und die Geschichte ist eigentlich auch sehr konsequent erzählt. Da sind keine großen Logikbrüche drin oder so. Das Einzige, was mich immer schon gestört hat, aber das ging wohl eben schlecht anders zu lösen, ist dieser Seitenwechsel im Hörspiel, dass der genau in die Szene fällt, wo ja Mirikara da in die Pyramide kommt und die drei Archäologen dann sagen, da kommt doch jemand, das hört man doch und so. Und dann auf einmal kommt dieser Seitenwechsel. Das macht die ganze Szene so ein bisschen kaputt, finde ich.
Ja.
Aber ansonsten, mir gefallen auch die Sprecher sehr gut. Ich fand Hannes Messmer immer sehr glaubwürdig als Forscher. Und auch die Heidi Schaffrath, die ist mir eigentlich, aber Heidi Schaffrath passt eigentlich immer, die ist mir nie unangenehm aufgefallen in Hörspielen. Und der Joachim Richard ist für mich auch überzeugend, so einer, der diesen ganzen historischen Kram, sag ich mal, überhaupt nicht ernst nimmt und vielleicht manchmal so ein bisschen gezwungen lustig ist, aber ist ein gutes Dreiergespann, finde ich. Wie geht's dir, Holger, damit?
Ja, also ich hatte sie auch früher schon und fand sie immer nur so, die macht eigentlich nichts falsch und trotzdem fand ich sie nur so mittel irgendwie. Das ist eigentlich eigenartig. Ich kannte zur gleichen Zeit damals als Kind auch schon von Fontana das Hörspiel Die Entdeckung des Tutanchamun, was gar nicht gruselig oder unheimlich ist, sondern eher wie eine Art Tatsachenbericht aufgezogen ist über die Entdeckung des Tutanchamun. Ich weiß nicht, ob das einer von euch kennt. Und das fand ich unheimlicher, denn das endet damit, dass ja der Vater des Erzählers, der Entdecker des Tutanchamun, dass der verstirbt und es einen Stromausfall in der ganzen Stadt Kairo gibt, der bis heute nicht geklärt ist, warum in dem Moment, als sein Vater stirbt, in der Stadt Kairo Stromausfall ist. Und das fand ich unheimlicher als dieses Europa-Hörspiel irgendwie, was aber völlig gegenteilig gemeint ist. Das eine ist wie ein Nachrichtenreport aufgezogen, sehr trocken, sehr nüchtern. Und die Begegnung mit der Mördermumie ist halt Europa at its best, ne? Also Besetzung und so weiter, alles super. Aber ich fand die nie wirklich unheimlich, die Mumie. Aber es ist okay.
Also mir gefällt vor allen Dingen die Szene, die Markus erwähnt hat, die ja leider geteilt wird durch den Seitenwechsel, aber da ist ja neben diesem typischen Mumiengegrunze durch die Bandage um den Kopf wahrscheinlich verursacht, Sprecher Klaus Klein, typisches Europa-Pseudonym oder Erfindung, wie auch immer, da hört man ja auch diese schweren Schritte, den Gang runterkommen. Das finde ich total gut. Also das ist toll gemacht. Man hätte es eben doch ganz ans Ende von Seite A setzen sollen oder an den Anfang von Seite B. Das wäre wahrscheinlich besser gekommen. Aber ich finde, das gibt dem Ganzen im wahrsten Sinne so eine Schwere. Man denkt ja mal, Mumie, da ist irgendwie was eingewickelt und da drin ist vielleicht gar nichts. Aber wenn da so eine Riesenmumie kommt mit so schweren Schritten, das wirkt dann auch bedrohlich. Und ja, mir gefällt's.
Ja, wie gesagt, die Folge macht gar nichts falsch, die unterhält gut und so. Vielleicht ist es das Thema oder sowas, aber die hat mich nie so gekriegt wie andere Highlights, auf die wir noch zu sprechen kommen werden. Dazu sei ganz kurz angemerkt, das ist mir aufgefallen in der Vorbereitung mal wieder. Wir haben ja bereits über die fünf Freunde gesprochen und wie unfassbar viele Pseudonyme da hinten auf den Covern drauf sind. Das ist ja hier mir aufgefallen. Die Gruselserie ist ja fast immer richtig, höchstens ein, zwei Namen mal. Ansonsten stimmt das in der Regel eigentlich alles, was da hinten drauf steht. Selten zu der Zeit bei Europa.
Ist eine relativ hohe Trefferquote.
Ja.
Teilweise sind dann höchstens mal Namen vertauscht, also dass die
Genau.
Besetzung anders geplant war. Und
Da
vielleicht
kommen
an
wir
dieser
noch
Stelle
zu.
auch noch ein Wort zur Mumie. Es geistert ja immer so durchs Internet, dass das eventuell Hans Petsch sein könnte, der da stöhnt. Ich habe mir das ein paar Mal angehört. Also ganz unwahrscheinlich ist das nicht. Und so im ersten Moment mag man vielleicht denken, ja komm, der macht doch nicht solche Sachen. Ich meine, er hat auch Dr. Frank gesprochen.
Ja.
Und also ich sage mal so, ich könnte es mir vorstellen, würde jetzt aber letztendlich nicht meine Hand dafür ins Feuer legen, weil das eben auch so ein bisschen akustisch verfremdet sein kann. Was ich immer schön fand bei dem Hörspiel war einmal die Musik, die teilweise ja neuere Musik ist und teilweise greifen die ja wirklich auf diese alten Aufnahmen zurück, die in den USA bei Somerset erschienen sind. Und die früher schon für die orientalischen Hörspiele unter Claudius Brack verwendet wurden. Also, oder die Geräusche zum Beispiel, finde ich gerade bei den Ausgrabungen oder so, das ist so richtig aus dem Vollen geschöpft. Also ich finde, handwerklich ist da nichts Negatives zu sagen.
Nee, absolut nicht. Nee, gar nicht.
Handwerklich fällt mir eine Sache ein, die hatte ich notiert, die fällt mir immer wieder auf. Es gibt eine Szene in der Grabkammer oder in der Pyramide zumindest, da ist das Gespräch so ein bisschen abgehackt. Dann sagt einer der Zweien oder Dreien, die da anwesend sind, hier Callahan oder hier diese Heide oder wer auch immer, irgendwas und dann entsteht so eine kleine Pause und dann setzt der andere erst ein. Das ist irgendwie ist das zu sehr versetzt sozusagen untereinander, der Dialog oder Trialog, wie man es nennen will. Das fällt mir jedes Mal auf, aber das ist, sage ich mal, so eine Kleinigkeit nur am Rande.
Und sie haben leider, das finde ich ein bisschen ärgerlich, aber das ist nun wirklich Kosmetik. Sie haben ja diesen alten Schrei wieder eingesetzt, der von Volker Bogdan stammt, aus dem Hörspiel Märchen von einem, der aussucht, das Fürchten zu lernen.
Mal wieder.
Den würde ich jetzt mal als Hämator-Schrei bezeichnen, weil da ist er eigentlich am präsentesten. Der kommt ja auch am Schluss wieder vor, als dann die ganzen Reiter da über die Leute herfallen und so. Aber klar, okay, der ist dann halt im Stimmen- oder im Geräuschearchiv und klar wird er dann benutzt, ja.
Gut. Gibt es sonst noch etwas zur Folge 7 zu sagen? Oder sind wir da alle mit einem einmal sehr gut, zweimal ist in Ordnung? Können wir es dabei belassen?
Vielleicht nur noch als Ergänzung, dass das tatsächlich, wenn man es jetzt Sekunden genau nimmt, das längste Hörspiel der Reihe ist. Mit fast 45 Minuten und damit 12 Minuten länger als sein Vorgänger, das Duell mit dem Vampir.
Beinhaltet das auch die drei Nachzügler auf Kassette? Weil mir kam mir die Insel der Zombies so sehr lang vor. Oder hast du nur die
Ach
LP
so, ich habe
jetzt
mich jetzt,
gematcht?
ich, nee, ich hab nur die FD auf die LPs geschaut.
Okay, alles klar. Okay.
Also unter den
Vielleicht noch.
LP-Hörspielen ist es das längste, ja.
Alles klar.
Vielleicht noch zu erwähnen, vom Cover her gefällt es mir auch sehr gut und ich glaube, es ist auch das aufwendigste Cover. Es hängt immer davon ab, wie viele Collagen dazu verwendet wurden letztendlich. Aber
Ich
mit den
glaube, es ist das.
Hieroglyphen und diesem Schuss und.
Ich glaube, es ist das einzige Cover, wo das Cover quasi oben in den Balken reingeht. Die Mumie guckt ja ein Stück weit raus, um so eine Art räumlichen Effekt zu erzielen. Das ist
Ja, wobei
einmalig, meine
ich
ich.
glaube, das Ohr von der Todesratte guckt auch so ein bisschen den Schriftzug rein, zu erinnern.
Sehr schön.
Das Ohr von der Todesratte. Ich möchte die Folge gerne so nennen. Ich habe eine Idee.
Das wird dann aber
Okay.
ein Mehrteiler, das Ohr von der Todesratte,
Ja, dann
das
kommt
Auge
irgendwann
von
das
der
zweite Ohr
Todesratte.
von der
Ja.
Todesratte. Gehen wir lieber eine Tür weiter und machen die Adventskalender-Tür Nummer 8 auf. Wir kommen zu einem echten Highlight, klar bei der Farbe der Folge. Zu Gräfin Dracula, Tochter des Bösen. Ein in vielerlei Hinsicht besonderes Hörspiel, würde ich sagen. Frage ich doch als ersten diesmal Markus. Na?
Also klar, rotes Hörspiel und ich für mich, also wirklich, ja, ich tue mich so ein bisschen schwer. Ich würde mal sagen, auf alle Fälle unter den ersten dreien für mich aus der Gruselserie, weil ich die Geschichte ganz, ganz schön finde. Ich mag ja immer diese Kammerspiele so, hauptsächlich eben ein Ort der Handlung, kleiner Personenkreis und ja, ich denke, kein Geheimnis. Marianne Kehlau ist da einfach. Die kriegt ein Fleißbienchen. Die ist einfach so super. Die schreit sich ja wirklich die Seele aus dem Leib nachher in der Schlussszene. Und die einzigen, die mir so ein bisschen quer kommen, das sind Gabi Libach und Horst Stark. Die sind so ein bisschen, ach, die sind so die ganze Zeit von vornherein in so einem besorgt oder in so einem Action-Modus. Da hätte ein bisschen weniger, glaube ich, ganz gut getan. Also die wirken die ganze Zeit so ein bisschen aufgeregt. Während Ernst von Klipstein und Katharina Brauren immer in ihren Rollen relativ entspannt sind. Aber für mich ein super Hörspiel. Und also der Titel hat ja teilweise sogar eine Vorlage aus einem deutschen Film, wobei das nur der Titel ist, aber da kommen wir sicherlich später noch zu. Gebe ich mal weiter. Carsten, wie findest du es denn?
Ich muss sagen, das ist eins der wenigen der Reihe, die ich damals zwar hatte, aber wenig gehört habe. Ich habe es mir irgendwann mal eingetauscht von einem Mitschüler und es war mir jetzt nicht so geläufig, so vom ersten Hören, so von der ersten Erfahrung sozusagen. Aber ich finde es verdammt gut. Keine Schwächen oder Längen. Und ja, du hast die Highlights erwähnt. Katharina Brauren beschwert sich da über die Unsauberkeit im Haus und es ist teilweise auch, es ist so realistisch teilweise dann auch, ne? Aber ansonsten finde ich das sehr unterhaltsam, auch dieser Versuch, über diese Mauer zu kommen und dann werden die ja immer von irgendwelchen Vögeln abgehalten. Das hat mich immer spontan so ein bisschen erinnert an die Geschichte, wenn Kasperl da aus dem Schloss von dem Zauberer Zwackelmann entfliehen
Oh
will.
Gott, das ist aber sehr
Oder war es der
weiter
Seppel?
Bogen.
Das ist ja auch so eine Verwechslung. Ja, aber sehr gut gemacht, sehr schön, ja.
Und ich glaube, Holger, bei dir ist auch eins der für dich der besseren, ne?
Ja, absolut. Also es gibt da auch eine schöne Anekdote zu, die eigentlich nicht darauf hinweist, dass es eins der besten für mich ist. Also ich bin bei dir, Markus, das gehört für mich in die Top 3 der Serie. Das ganz sicherlich. Mein Schulfreund Sven, an dieser Stelle ein Gruß, hat sich die Kassette damals auf einem Wochenmarkt gekauft, den wir mit der Grundschule besuchten. Und wir waren beide echt aufgeregt, dass wir die nachmittags hören würden. Wir kannten aber zu der Zeit halt schon Sachen wie John Sinclair und waren halt echt auf Horror aus und waren deswegen damals so ein bisschen, so harter Stoff für uns Grundschüler wie John Sinclair war das so nicht gerade. Wie gut die dann ist, habe ich erst im Nachhinein eigentlich erst so beim erneuten und Wiederhören festgestellt und finde sie aber auch super. Also ganz klar, Marianne Kehlau aus heutiger Sicht etabliert sich da als Scream Queen, wie ja eigentlich in der Horrorfilmwelt Jamie Lee Curtis genannt wurde, wegen ihrer Auftritte in Halloween oder The Fog oder in Prom Night. Was da Marianne Kehlau abliefert, ist irre. Also die schreit sich ja wirklich die Seele aus dem Leib, dass ich heute beim Hören denken würde, was haben denn die Nachbarn der Agnesstraße gedacht zu der Zeit? Also das, das kann man ja
Vor
schlecht
allem
leise
wahrscheinlich,
gemacht haben.
vor allem war ein Tag vorher war Hans Petsch da, macht immer.
Ist eine super schöne Geschichte und es ist vor allen Dingen, Achtung, These. Es ist die erste Folge, die nicht eindeutig eine Filmvorlage hat, wie es jetzt, wie Carsten schon erwähnte, bei Mumien, Ameisen und so weiter Stoffen oder Dracula-Stoffen der Fall ist und die trotzdem nicht in den Total-Trash abdriftet. Wie jetzt zum Beispiel aus meiner Sicht das Duell mit dem Vampir, wo man sich fragt, was ist denn das für ein Konglomerat an abstrusen Handlungsfäden? Aber das hatten wir in der letzten Folge bereits. Nein, also ich mag die Folge 8, finde die super, finde die Geschichte auch, wie du sagst, Markus, schön erzählt. Ich mag auch dieses Kammerspielartige mit einem beschränkten Ort. Nee, wirklich ein tolles Highlight, ganz, ganz großartig.
Bei den Stichworten Trash und Film muss man aber ergänzen, also der
Ja.
hat Gott sei Dank überhaupt nichts mit diesem
Schade.
Hörspiel zu tun. Es gibt aber ja einen deutschen Film, der heißt Gräfin Dracula.
Ja, oder auch Lady
Und
Dracula,
Lady
zerweilen.
Dracula, Entschuldigung, er heißt Lady Dracula, richtig. Und sie haben von dem Kinoplakat, haben sie diesen Frauenkopf übernommen, der auch auf dieser Gruselfolge auf dem Cover zu sehen ist. Ich habe diesen Film mal gesehen, ich meine online.
Da beneide
Es
ich
ist
dich
ein
drum.
furchtbares Machwerk. Also die Geschichte völlig unsinnig. Es fängt also damit an, dass also dann so ein kleines Kind irgendwie zum Vampir wird. Das spielt Marion Kracht. Die ist da irgendwie so gefühlt 12. Also es ist ein paar Jahre her, dass ich es gesehen habe. Dann weiß ich noch, gibt es so eine Szene mit Bauarbeitern irgendwie, die da irgendwas ausgraben. Das ist ein solches Durcheinander. Das kann man alles gar nicht voneinander bringen. Einer dieser Bauarbeiter ist Roberto Blanco. Und
Ab jetzt super.
und das Ganze
kaufe ich mir.
kippt, das gibt, ja, dann sieh mal zu, wie du da rankommst, das ist gar nicht so leicht. Und dann kippt
Okay.
das dann in so einen absoluten, ja, so einen typischen Soft-Porno der 70er Jahre, wo dann also so ein Dauerwilliger, wie heißt der irgendwie nochmal, das ist so ein ganz kleinwüchsiger Mensch, der heißt dann irgendwie auch so Dr. Stehreich oder irgendwie sowas. Und der ist, also da geht es dann immer nur darum, dass der irgendwie da über Nacht irgendwie da versorgt sein will. Theo Ling spielt dann so ein Bestattungsunternehmer, Herrn Ruhesanft. Und also das ist unfassbarer Schrott. Und also da kann man wirklich froh sein, dass also außer diesem ähnlichen Namen Gräfin Dracula, Lady Dracula, da überhaupt keine Zusammenhänge bestehen. Also wer das angucken will und vorher ein bisschen was eingeworfen hat, der wird sich gut unterhalten fühlen. Ansonsten ist das ein grauenvoller Film, also
Also,
ein ganz schlechter Film.
Carsten, um dich zur Raserei und wahrscheinlich zu eBay zu treiben, falls du die Besetzung dieses Films jetzt noch mit Theo Lingen und Marion Kracht in jungen Jahren nicht gut findest. Achtung, außer den betragenen Rollen, wie gesagt, Roberto Blanco, Eddie Arendt und Walter Giller. Jetzt kommst du. Man findet
Unfassbar, dass der nicht im
bei
Handel ist.
YouTube, ja, man findet bei YouTube auch den Trailer dazu. Trailer Lady
Aha,
Dracula
okay.
von 1977. Ein wirkliches Machwerk. Wenn du den auftreiben
Das wird
kannst,
seinen
ich wäre
Grund haben. Ich
interessiert.
werde mal auf die Suche gehen, weil allein diese Schauspielerzusammensetzung, die ist ja wirklich schon herrlich.
Ja, also eigentlich schade, dass die nicht mehr mit dem Hörspiel zu tun hat, weil das klingt so hanebüchen. Aber wir kommen ein bisschen vom Thema ab. Ich denke aber, in Summe, Gräfin Dracula, sind wir uns alle einig. Ein absolutes Highlight der Serie. Schön atmosphärisch das Ganze. Ich finde Carsten Bohns Musik sehr gut eingesetzt. Passt alles toll.
Absolut, ja, absolut, habe ich
Geräuschkulisse
auch
ist
notiert, ja.
klasse. Schöne hattest du geschrieben hier, Markus. Kann ich nur beipflichten, schöne Sturmnacht einfach da draußen, bei den Möwen etc. Das ist, ja, das ist alles echt sehr rund. Ja, apropos rund, gehen wir weiter zu Folge 9.
Aber eine sehr schmale, also trotz rund eine sehr schmale Überleitung, wenn ich das
Ja,
mal
ich
sagen
war beim Reden überlegt, schaffe
darf.
ich da einen guten Punkt, aber ich glaube nicht.
Nicht so rund ist hingegen das
Ja,
Hörspiel im
oh, der ist
Laden der
schön.
Monsterspinne.
Ja. Woher weißt du das denn schon? Ich finde, du greifst ein wenig vorweg.
Ja,
Fange
ich
ich
kann.
einfach mal an. In meinen
Ja, machen wir.
Ohren bis heute eigentlich, ja, der Tiefpunkt der Serie, weil, vielleicht kam es in der letzten Folge nicht so gut rüber, sowas wie das Duell mit dem Vampir hat für mich einen Charme, weil ich es lustig skurril finde, was für ein Käse da erzählt wird. Da habe ich Spaß dran. Die Monsterspinne fand ich damals einfach wirklich doof. Muss mir man nicht beipflichten, keine Frage. Es ist offensichtlich eine Filmvorlage, das ist ganz klar. Tarantula von Jack Arnold stand hier Pate. Aber eine sprechende Spinne, man möge mir verzeihen, aber das fand ich, vor allem wenn sie dann anfängt, logisch zu denken und jemand erklärt, wo der Lichtschalter ist. Da hört es dann irgendwann bei mir auf. Also, aber ich übergebe gleich lieber mal. Carsten, fang mal an.
Ja. Ja, Stichwort sprechende Spinne. Diese Tiere sind ja intelligent, wie man dem Hörspiel entnehmen kann. Die werden ja nicht nur größer und wachsen gigantisch, der Affe und die Spinne vor allen Dingen. Man weiß ja nicht, was da noch sonst noch herumkreucht und fleucht. Aber die werden ja auch intelligenter und haben dann offenbar die Fähigkeit zu sprechen, egal wie das jetzt kiefertechnisch umgesetzt wird, aber wir hören sie ja. Ja, und das Ganze ist natürlich sehr vorhersehbar, weil es dieser Filmvorlage Tarantula entspricht. Und ich finde, die Sprecher machen ihre Sache gut. Es ist jetzt aber auch nicht besonders spannend. Und der Affe wird schnell dahin gerafft. Und die Spinne, ja, rennt da so ein bisschen herum. Ist übrigens ja auch nicht besonders groß. Ich glaube, es sind nur wenige Meter, anders als in dem Film. Was ich im Nachhinein oder damals schon gruseliger fand an dem Ganzen, war diese Szene, wenn Gabi Libbach als Angie Stevenson da in diese Labore eindringt und dann geht eine Tür auf und dann hört man auf einmal diese ganzen Versuchstiere da in ihren Käfigen jaulen, jammern, winseln. Uah, das fand ich mal ganz schlimm, weil das war so realistisch irgendwo. Das haben die ja irgendwo aufgenommen. Wer weiß wie. Und das ist mir so hängen geblieben von dem Hörspiel.
Ja, also ich kann mit dem Hörspiel sehr wenig anfangen. Also diese sprechende Spinne fand ich auch mal so ein bisschen abstrus, wobei man natürlich zugestehen muss, wie will man sonst so ein Monster umsetzen, wenn das jetzt gar nicht sagt und alle müssen immer sagen, oh, da kommt ja die Spinne und jetzt macht sie ja dies und jetzt macht sie ja das. Und deswegen kommt man an dieser Idee vielleicht nicht vorbei, aber mir geht es vor allen Dingen auch so, Holger, du sagtest doch auch in unserer letzten Folge, da das Gespenst vom Schlosshotel, alles gut, bis auf die Stelle, wo Georg auf einmal in so einen Dialog tritt mit Ulla und Benno. Nicht? Als der Benno ruft
Ja.
so, halt, Georg, sie ist
Was
hier,
ist
was
denn?
ist denn? So, das ist hier
Ja,
auch. Also,
ja.
dass der Ingi da die Treppe runtergeht und dann irgendwie sagt, so ist denn der Lichtschalter? Und dann sagt die Pichler ja so, unten an der Treppe. So, das ist, ja, das ist, weiß ich nicht so. Es gibt aber noch mehr, was mir da nicht gefällt. Also einmal finde ich auch hier, dass Gabi Libbach von Anfang an viel zu aufgeregt ist. Sie hält ja am
Ja.
Anfang mit dem Wagen vor diesem Café oder dieser Eisdiele oder was das da ist. Und dann sagt sie ja diesen Satz, also hier müsste man mir eigentlich etwas sagen können. Und das sagt sie aber so, als ob da schon totale Unruhe ist. Also hier müsste man mir eigentlich etwas sagen können. Und da ist noch gar nicht so viel los. Und ich finde, das lässt sie nachher so schlecht steigern. Und ich finde auch, Horst Stark ist so ein bisschen drüber, die sind mir zu aufgeregt hier. Und was ich richtig blöd finde, ist diese eine Szene, nachdem jetzt also die Spinne ausgebrochen ist und sie dann dieses eine Buch da in Sicherheit gebracht haben und jetzt versuchen
Was für ein
nachzuvollziehen,
Buch?
und versuchen jetzt
Entschuldigung.
nachzuvollziehen, was da alles gut, was da passiert ist. Und dann reden sie ja drüber und braucht täglich ein halbes Rind, also die Spinne und lalala. Und dann irgendwie geht das denn los. Ja, aber irgendwas müssen wir da bedenken und helfen Sie mir doch. Und ach, und dann hört man so, ach, wie sie beide so nachdenken und so. Und dann sagt Gabi Lieber auch immer so, die Spinne. Also wenn man so denkt, Ja, natürlich die Spinne. Wie kann man denn sowas vergessen? Das ist,
Ja.
weiß ich nicht, das ist irgendwie nicht so richtig rund alles so.
Ja, wie gesagt, hatten wir damals bei uns im Freundeskreis im Bestand und hat mich nie gekriegt. Da gab es bessere Geschichten. Und ich bin dabei, wie soll man auch eine Spinne akustisch umsetzen? Die Mumie konnte zumindest ja noch, ne, halbwegs den Knebel im Mund irgendwie umsetzen. Ja, wir hatten das ja als
Da
Eingang.
ist er schon wieder.
Aber
Ich wollte auch mal. Jetzt
schon
sind
wieder
wir über
wird
die Genau.
krampfhaft gemumiet. Aber das, nee, die fand ich als Kind wirklich schon blöd, in Anführungszeichen. Und ich bin bei dir, mit halbwegs erwachsenen Ohren, das wäre mir damals, hätte ich das nicht formulieren können, glaube ich. Aber Lippach und Stark sind beide zu sehr im Action-Modus von Sekunde 1 an, als kämen sie gerade frisch aus Folge 8 und hätten ihre Rolle noch nicht ganz, das Finale noch nicht verdaut.
Ja, und ich finde auch in dem Zusammenhang, dass der Schluss dieses Feste auf der Waldwiese da, diese Laienaufführung, dass nachher kippt das in so ganz flache Scherze ab, so. Also da ist jetzt ein Riesentheater, da wäre beinahe ein Kind gefressen worden, da läuft eine Riesenspinne rum. Und dann kommt ja dieser Dialog mit dem Sheriff da, mit Christian Rode. Irgendwie denken sie einfach, es sei ein Happening-Sheriff, und wo sie dann so sagen, eine Monsterspinne, sie haben eine Monsterspinne gesehen. Also das muss man einfach mal sagen, das ist so ein Scherzniveau wie bei John Sinclair nachher. Das, da, da, also das muss man sagen, finde ich, da hat Francis bessere Sachen abgeliefert, was das so angeht.
Das ist aber oft so eine Adaption aus diesen amerikanischen Vorlagen, ne, aus den Filmen, dass da auch der Fölz bei den Ameisen, da gibt es ja immer den völlig Ungläubigen, meistens der Hüter des Gesetzes oder sonst ein Entscheider oder irgendein General, der da, oh, alles Unsinn und bla bla bis zur letzten Sekunde. Und erst wenn fast alles niedergebrannt oder getrampelt ist oder was auch immer, dann wird eingelenkt. Die wenigen, die das erleben, das Viech oder die Spinne, was weiß ich, die Ameisen, die alles kaputt machen und die dann jemandem berichten und der ist völlig ungläubig, damit wird oft ja so ein Film auch ja so Spannung erzeugt, ne? Dass dann immer so, mein Gott, das muss doch jedem auffallen, dass da was schlimm läuft. Der Zuschauer rutscht schon auf seinem Stuhl herum und dann gibt es halt immer noch diese Typen wie Wolfgang Völz in dem Fall, die das alles für Unsinn halten, ne? Aber das
Oder
ist
Werner Cartano mit seinem Dauersatz, das darf doch nicht wahr sein.
ja, das ist das Gegenstück hier, genau. Ja, und das ist hier einfach, bei der Spinne ist das viel zu lang gezogen. Also die Spinne rennt draußen rum. Im Film wäre es so, dass die ganze Häuser zertrampelt. Diese hier ist ja eine Nummer kleiner. Die schnappt sich dann ein Kind und dann fängt ja so ein Dialog an zwischen Lippach und der Spinne. Und das ist völlig nervig, ob sie sprechen kann hin oder her. Außerdem hat sie ja das Kind in den Fängen. Wie kann sie da sprechen? Also das hätte man völlig anders lösen müssen.
Ja, das war immerhin Renate Pichler, die war ja sehr flexibel in ihren Rollen.
Ja, Pinocchio, genau.
Das
Zwei,
stimmt.
Nummer zwei. Ja, ja. Gut fand ich übrigens, das sollte man vielleicht noch erwähnen. Gabi Lebach folgt ja dieser Stimme in den Keller und dann bekommt sie ja die Aufforderung, den Befehl, macht das Licht an. Und indem sie das Licht anmacht, wird ja ihr erst klar, da spricht eine Spinne und dem Hörer ja auch erst. Und ich fand ich gar nicht so schlecht, aber wie gesagt, nach hinten hin wird das alles zu zäh und zu lang und das hätte man ganz anders enden lassen können.
Das ist halt aber auch immer so ein Problem, dass du im Hörspiel Action-Szenen relativ schwer eingefangen bekommst. Deswegen ist die zweite Seite auch, glaube ich, nicht mehr so stark. Denn ich finde die Szene, als sie frisch eingetroffen ist da in dem Haus und oben ihre Sachen im Zimmer auspackt, da gibt es doch diese Szene draußen vor ihrer Tür, wo offenbar Ben, der Diener, also Clippy, mit diesem Affen irgendwie in Gange ist und sie gar nicht weiß, was da passiert. Und man, also das fand ich immer punktuell sehr unheimlich,
Ja, das ist gut,
aber.
finde ich
So,
auch.
aber dann kommt nachher diese actionlastige Seite. Ja, gut, da bin ich ein bisschen raus, ja.
Apropos Affe, ich bin ja großer Fan davon, dass der Affe in der Sprecherliste Gerhard Fiedler heißt. Also die Name zu Gerlach Fiedler sollte jedem klar sein. Ich bezweifle, dass der das ist. Aber den Namen da hinten einzusetzen, es wäre, weiß ich nicht, Nerds wie uns interessiert, ist das jetzt, war da mal Gerlach Fiedler gedacht? Ist das durch Zufall eine Namensähnlichkeit zu einem existierenden Sprecher? Man weiß es nicht. Wir werden es vermutlich alle nie erfahren.
Das kann natürlich sein. Man weiß ja nie, wann das so aufgenommen wurde. Aber ich höre viele da nicht so wirklich raus. Also da glaube ich eher, dass
Nein.
Hans Petsch die Mumie spricht. Aber das ist aber so mit verzerrten Stimmen immer schwer. Also,
Ja.
Wobei ich da den
Starkes.
Eindruck habe bei dem Affen, dass der die Stimme nur künstlich runterdrückt, so, lass mich raus. Dass das gar nicht technisch verändert ist, aber
Dann ist es
kann
vielleicht
alles sein.
Irene. Erinnert ihr euch an Folge 4 von Hani und Nani? Ich lass mich
Ja.
raus. Das ist nämlich Irene. Vielleicht haben die das hier nochmal verwendet.
Aber der Affe war deutlich nicht im Garderobenschrank.
Vielleicht haben wir da jetzt ein uraltes Rätsel aufgedeckt.
Man weiß es nicht. Bevor wir hier weiter philosophieren über das Wenn und Wieder und wer nun der Affe war, gucken wir mal lieber bei Folge 10 vorbei, würde ich sagen. Draculas Insel, Kerker des Grauens.
Ich möchte da was zu sagen.
Ich wollte dir nur eingangs vorausschicken, wieder ein Hörspiel ohne Vorlage. Es gab keine Filmadaption, die auf einem alten Schwarz-Weiß-Gruselklassiker basiert, sondern es gab eine eigene Idee. Und ich glaube, diesbezüglich übergebe ich jetzt mal an Markus. Bitte.
Ja, wo hätte man das auch drehen sollen? An der
Ach,
Küste,
das war
Prinz, wir
Markus'
waren jetzt.
Idee.
Nein, aber wo hätte man so einen Film drehen sollen, der an der Küste Transsilvaniens spielt? Also, naja, gut. Also irgendwo mag ich das Hörspiel, aber das ist ja wohl der größte Blödsinn, den es gibt, dass Dracula einen Roboter baut und den dann auch noch so als Kapitän einsetzt in einem Land, das nicht mal irgendwie Küste hat irgendwie.
Ja.
Und also das ist so, da kreuzen sich so Genres, diese, ja, im Grunde so eine Anlehnung an Frankenstein, so ein künstlicher Mensch irgendwie, den er dann ja auch noch Kapitän Humunk nennt. Wo ich denke, also so blöd ist er ja auch nicht. Wenn man mal nur mal unterstellt, Dracula kann sowas, dann ist er doch unheimlich bescheuert, wenn er diesen im Namen alle darauf hinweist, dass das ein Homunculus ist. Es bleibt ja auch offen, ob Dracula den selber gebaut hat oder ob er den irgendwo vielleicht hat ihn gekauft. Keine Ahnung, vielleicht hat er sich ihn schicken lassen. Also das ist, aber wie gesagt, ich finde diese Grundidee, also die finde ich total absurd. Aber ich finde, das Hörspiel funktioniert irgendwie. Denn, also ich meine, das muss man sich wirklich mal vorstellen, Hannes Messmann, ne, der hat so in der Nachkriegszeit hat er wirklich große Filme gedreht. Und der spricht so einen Roboter und dann ja nachher auch noch diesen Kopf, der da auf dem Tisch steht irgendwie und beißt dann noch den Matrosen. Um Gottes Willen. Aber ich finde, es funktioniert alles, wobei dieses ewige von Friedrich Schütter, dieses ewige, ja, aber ich muss heute noch nach Venedig kommen, das nervt nachher so ein bisschen, weil man denkt, da muss es auch immer der Dümmste verstanden haben.
Ja,
Aber
wobei Friedrich
ansonsten.
Schütter für mich die schönste, dadurch irgendwie den schönsten Wandel von allen Rollen durchmacht, weil er später dann ja ganz toll, es ist gar nicht so schlecht, Vampir zu sein, wie ihr glaubt. Was die Herren in Venedig dazu sagen,
Ja,
das
das
finde ich
stimmt natürlich.
großartig.
Da wird es
Aber
dann
das ist
richtig
das, aber
schlecht.
das wird immer so ein Geheimnis bleiben, warum so einige Trash-Hörspiele funktionieren und man sich unterhalten fühlt. Und bei anderen denkt man, mein Gott, das ist aber auch wirklich nur Unsinn hier. Aber wie geht's euch
Ja,
damit?
Carsten, willst du? Fang an.
Ja, ich muss sagen, also erstmal die Namen. Es ist ja nicht nur Humunk, es ist auch ein Hammand und es ist ein Professor Dark. Also, und dann noch der Doran, der alte Doran. Also, wer sich diesen Namen ausgedacht hat, keine Ahnung.
Ich
Aber
weiß, wie
ich
das
finde,
ist, aber egal.
ich finde, also Friedrich Schütter, die Stimme von oder die Synchronstimme für den amerikanischen Schauspieler Lorne Greene, die ist natürlich kernig und ich weiß jetzt gar nicht, wo er überhaupt noch bei Europa auftaucht. Es ist ja relativ überschaubar, glaube
Bei den
ich.
Edgar Wallace ist er dabei. Im Schwarzen Abt. Da spricht er ja sozusagen den Gesunden der beiden Brüder.
Aber es ist wenig, ja. Also, wie gesagt, die Stimme kommt gut und ich finde das auch mehr oder weniger alles nachvollziehbar. Nur, wenn die dann irgendwo dann an Land dieses Schloss oder was auch immer aufsuchen und sich dann so nach und nach zu Vampiren verwandeln und dann wird das alles ein bisschen zu schräg, finde ich. Dann verwandeln die sich ja quasi im Sekundentakt und rennen dann irgendwie zum Ufer, die letzten Überlebenden. Ich glaube, es ist dann der Endemann, ne? Und
Heidi
Ja,
Schiffrat, ja.
das ist mir, das könnte ich jetzt auch gar nicht mehr so nacherzählen, was da so passiert, weil mir das alles ein bisschen zu verstolpert.
Ja, und vor allen Dingen, da muss man auch sagen, dieses Ende, als die nachher dann in diesem Sarg davon paddeln, das hört ja gar nicht wieder auf. Und ich habe früher immer gedacht, jetzt ist einer von den beiden doch noch ein Vampir und beißt den anderen oder die andere jetzt, weil das so eine Szene ist, die irgendwie wartet man immer noch auf was und dann ist das Hörspiel zu Ende.
Ja, ich habe lustigerweise, habe ich hier gerade das Cover in der Hand und musste eben, während ich euch zuhörte in euren Ausführungen, innerlich lachen, weil ich habe mich daran erinnert. Ich habe früher gedacht, dass die Pseudonyme hinten drauf oder die falschen Sprechernamen, dass das damit zu tun hatte, dass die Schauspieler sich geschämt haben, dabei zu sein bei so einem, in Anführungszeichen, Blödsinn. Und ausgerechnet hier, wo ein Roboter-Captain gebaut wird, der Dracula an die Küste Transsilvaniens immer wieder neue Opfer bringen soll, da stimmt alles, gucke ich mir gerade an. Die
Nee, nein,
Besetzungsliste
nein,
ist
nein,
von.
das stimmt nicht. Der alte
Wieso? Was stimmt
Doran
denn
steht,
nicht?
der Doran, das ist doch Wolf Rathjen, steht da auf dem
Ja,
Cover nicht
da steht
ernst?
Ernst von Klipstein geschenkt.
Ja.
Okay. Aber es sind alles echte Namen. Also Menschen, die es
Ja,
gibt,
das
sagen wir
stimmt,
so.
ja. Keine Roboter.
Ja, genau, weil zur gleichen Zeit, als wir diese Serie hörten, hatten wir damals auch schon die ersten Larry Brent und Macabros und da standen ja keine Sprecherlisten drin, was mich damals so ein bisschen bestätigte mit einem, das ist denen garantiert unangenehm, dass die da bei so einem Käse mitmachen.
Das war,
Aber
glaube ich,
egal,
auch
also
so, ja.
ja, aber dann hier halt doch wiederum nicht. Also Schütter und Messmer haben dann die Rolle des beißenden Dracula-Roboterkopfes irgendwie, also
Ich stelle mir so die Szene vor, der Heike Dine Körting legt Hannes Messmer jetzt so das Skript hin und sagt: Herr Messmer, Sie sprechen in diesem Hörspiel einen künstlichen Kapitän, einen Roboterkapitän, der von Dracula entworfen oder gekauft wurde. Und los. Und da hätte ich gerne mal so das Gesicht von Hannes Messmer gesehen, der dann so gedacht hat: Ich kriege hier mein Geld, ich mache das. So, ne?
ja, und
Also ob
ich
die
stelle mir
überhaupt
gerade.
eine Erklärung bekommen haben, was oder wen sie da sprechen oder einfach
Ja.
nur die Textzeile.
Ich habe
Also.
mir gerade die Vorstellung, wie das wäre, wenn es auf einmal klingelt am Schlossportal und jemand ruft: Paket für Graf Dracula. Ah ja, das muss mein Roboter-Captain sein. Das ist ja. Gott, oh Gott.
Aber von wegen Vorlagen oder Motive für diese Hörspiele, also diese Hammer-Filme, davon gibt es ja, ich glaube, das sind in 30 Jahren irgendwie 150 Filme oder so gedreht worden. Also, und die sind auch längst nicht alle im Handel erhältlich. Also ich könnte mir vorstellen, dass es da irgendwelche Motive gibt bei ganz abwegigen Filmen, selten gezeigten Filmen, auf die der Francis zurückgegriffen hat oder die er kombiniert hat, weil er hat sich ja selten ganz neue Geschichten ausgedacht.
Ja,
Ja, gut,
und
ja.
wir wissen es nicht. Ich habe mal versucht rauszukriegen, wie viele Filme von Hammer gedreht wurden, aber du hast recht, es sind absurd viele.
Ja, ich habe mich mal
Also.
näher damit beschäftigt. Es gibt allein, glaube ich, vier, fünf, sechs Mumienfilme, wobei die ja in der Handlung eigentlich ja fast immer identisch sind, nur leicht variiert. Und genauso
Ich
ist es bei
glaube, am
Dracula, bei
Ende verbrennt die
Frankenstein.
Mumie.
Bitte?
Am Ende verbrennt die Mumie, glaube ich,
Ja.
meistens.
Ja, einmal ertrinkt sie, glaube ich, auch. Aber egal. Auf jeden Fall, es gibt von allen diesen Motiven, Frankenstein, Dracula, Mumie, ich weiß nicht, was alles, gibt es dann bis zu 10 Verfilmungen. Anders ist ja auch nicht zu erklären, dass die so viele Filme gemacht haben. Ist ja nicht jedes Mal ein neuer Handlungsstrang, neue Erfindung, neue Monster. Das wurde immer wieder neu aufgelegt und adaptiert und nur ein bisschen variiert. Und so kommt das dann zu dieser Masse, ne?
Aber ich möchte noch zwei beziehungsweise drei Dinge erwähnen, die mir hier sehr gut gefallen. Also einmal, dass da sehr, sehr viel Referenzmaterial musikalischer Art war, dass sie ja immer wieder dieses alte Dracula-Thema aus, dieses musikalische Dracula-Thema aus dem Konrad-Halver-Hörspiel aufgreifen. Dann kommt ja ganz kurz auch Vivianen vor, als sie den toten Kaufmann Hammann finden. Und wer mir hier sehr gut gefällt, sonst habe ich immer ein bisschen Probleme mit dem, ist Michael von Rospat. Als sie den toten Kaufmann finden, da versucht doch, ich glaube, Endemann ist das, den irgendwie so aufzuwecken. Und er sagt so: Hammann, Hammann. Und dann sagt Michael von Rospat so: Der ist mausetot, sehen Sie das nicht? Finde ich
Ja,
super. Finde ich echt super. Das ist so, ja.
wenn es sein muss.
Ich fand die Rolle, fand ich ganz unterhaltsam.
Ja, das ganze Ding ist ja unterhaltsam. Das ist ja, also genau wie die Folge 6, das Duell mit dem Vampir, das ist für mich Trash, der funktioniert. Der unterhält mich und damit hat das Ding seinen Job getan.
Das Cover finde ich auch sehr gut. Also dieses, ne,
Absolut, ja, das
der
stimmt.
so halb Kapitän, darunter halb sichtbar auf der einen Seite der Roboter und dann auch diese, man muss schon ein bisschen genauer hingucken. Erstmal scheinen da ja Wolken und aber ganz oben scheinen das dann doch eher so, ja, Fledermäuse oder sowas zu sein, was sich da rausbildet aus den Wolken. Also das ist schon ganz gut gemacht.
Das ist ja aus diesem Prospekt rauskopiert. Sonderangebot, jetzt nur für 14 Tage. Roboterkapitän, nur 99,95.
Ausgleichsversand möglich.
Batterien nicht enthalten.
Versand nur über Schiff.
Ja, ich weiß, dass ich die das erste Mal so
Kein
gehört habe.
Versand in
Also,
die Schweiz.
ja. Ich muss mich hier entschuldigen und um mehr Podcast-Disziplin bitten. Aber es ist schwer bei der Folge. Ich kann mich daran erinnern, also ich habe die Folge nicht direkt als Kind gehabt, aber ja, so irgendwann im Studium oder so habe ich die, glaube ich, das erste Mal in die Hände bekommen.
Nach dem
Und ich habe die gehört
Führerschein.
und ja, und musste wirklich lachen beim Hören, weil ich wirklich dachte, was für ein geiler Scheiß. Also diese Idee, Dracula baut einen Roboter, der als Kapitän verkleidet, Leute ihm zuführt, ist, ach, ich fand das toll. Es
Das
ist
ist ein
wirklich.
ähnlicher unverhältnismäßiger Aufwand wie in der John Sinclair-Folge Das Horrortaxi von New York.
Auch stark.
Ist hier die Hauptfigur der Dämon, der Spuk, der ja zu den großen Alten gehört und der ja also ganze Jenseitswelten beherrscht. Und in dieser Folge hat er tatsächlich eine Taxilizenz, hat sich ein Auto besorgt und fährt Taxi in New York, um Leute abzugreifen und zu Untoten zu machen. Und das ist, finde ich, ein vergleichbar bescheuerter Aufwand, um an ein paar Menschen ranzukommen.
Ja, ist relativ kompliziert. Auch TÜV und so weiter, das ist,
Da gehört
ja.
viel zu.
Mhm.
Hast du
Ja.
einen Fahrgast, musst dich wieder ganz hinten anstellen und solche Geschichten irgendwie, nicht?
Aber tolle Grundidee. Auch der Titel gefällt mir grundsätzlich gut.
Also dieser Kopf auf dem Cover, der muss ja auch irgendwie einem Kinoplakat oder einem Comic, Gruselcomic oder sowas entnommen worden sein. Das ist ja ziemlich aufwendig, auch vom Stil her, so eher so 60er Jahre, 50er Jahre. Und da wird es auch irgendeine Geschichte geben, denke ich mal, die zumindest diesen Handlungsstrang mit dem Roboter-Kapitän irgendwo beinhaltet.
Vielleicht war
Vielleicht findet man
Francis
das mal zufällig, ne? Ja.
die Handlung dieses Films, den es da vielleicht gibt, zu absurd. Und er hat die Handlung ein bisschen geglättet für dieses Hörspiel.
Dann wäre ich jetzt also wirklich ganz stark an der Filmvorlage interessiert, wenn das jemand sagt hier, die Version geht noch gerade. Oh Mann. Naja, also eigentlich ein lila Highlight oder rosafarben oder wie auch immer man es nennen möchte.
Magenta, Magenta.
Magenta,
Es
natürlich,
gibt
ja,
sonst
sie hatten
wieder
es ja
sehr viele
gelernt.
Leserbriefe.
Ja. Leserbrief für einen
Übrigens,
Podcast finde ich gut.
wenn wir schon bei den Farben sind, mir ist kürzlich mal aufgefallen, es gab doch mal Anfang der 70er, ich glaube, es war so 1972, diese Aktion, dass Europa grünes und orangefarbenes Vinyl verwendet hat für bestimmte Hörspiele. Ne? Du hast ja das Special da auf der Homepage auch eröffnet, Markus, zu diesen Farben. Und irgendwie fiel mir ein, das ist ja fast hier das Gegenstück, ne? Magenta zu Orange und Grün zu Grün. Ob das Zufall ist, also dieser Kontrast zumindest. Natürlich sind es nicht genau diese Farben, aber irgendwo dieses Kontrastreiche, dass man das hier auch wieder verwendet, so
Ja,
ziemlich genau 10 Jahre
es
später.
ist zumindest diese Neonfarben und dann auch so halbwegs ähnlich. Ja, das stimmt schon. Obwohl die Hörspiele, die sie da umgesetzt haben, nicht so gruselig sind.
Nee, das waren eher Märchen.
Und obwohl es Märchen sind, sind sie realistischer als einige der Stoffe
Das ist wohl
hier.
wahr. Vielleicht kann ich mal die nächste Überleitung hinbasteln, denn mit Folge 10 schließt ja auch die erste Reihe an Veröffentlichungen,
Die
die ersten
Staffel,
zehn
ne?
Folgen, die erste Staffel, genau. Da waren ja die 10 Folgen sehr wahrscheinlich alle gleichzeitig rausgekommen. Und dann im gleichen Jahr ging es dann aber weiter mit weiteren 5 Folgen, 4 Hörspielen und dieser berühmt-berüchtigten Musikfolge. Und man merkt das so ein bisschen am Sprecherstamm, der nun wirklich ein komplett anderer ist als vorher. Und ich springe dann mit der diese neue Staffel eröffnenden, zu dieser die neue Staffel eröffnenden Folge Nummer 11, der Pakt mit dem Teufel. Und frag mal, Holger, wie kannst du mit der Folge?
Super. Also im LP-Kanon der ersten 15 Folgen ist es für mich die beste Grüne. Ich finde die wirklich richtig gut, weil ich die Atmosphäre mag. Es ist direkt toll, atmosphärisch und hat was Klaustrophobisches. Es ist mal wieder, ne, Stichwort Folge 8, Gräfin Dracula, es ist wieder ein Kammerspiel, es ist ein begrenzter Raum, sehr wenig Akteure in dem Ganzen. Mir macht die richtig Spaß. Wenn ich einen Wermutstropfen suchen müsste, will ich hier gar nicht, aber es ist für mich, man möge es mir verzeihen, Marion Martinsen, die ist für mich völlig drüber eigentlich und erhält nicht das Niveau der anderen drumherum. Also Buchholz, gut, er weiß nicht so richtig, ist er jetzt, ne? Soll er ganz da aufdrehen oder nicht? Soll er der Nüchterne bleiben? Aber Marion Martinsen ist für mich drüber, gerade in der von mir so geliebten Szene der Küche, die ich ganz unheimlich fand früher. Mit dem Blut, was auf einmal in der Teekanne drin ist und den Fußspuren, die auf einmal auftauchen. Sowas finde ich immer sehr, sehr unheimlich und spannend. Da kippt sie mir zu sehr drüber. Das gipfelt später im Laufe des Hörspiels dann in einem unerträglichen, ich möchte schreien. Ah, das ist, da, nee. Das finde ich ganz schlimm. Aber ich mag die Folge sehr, sehr gerne. Und ihr?
Dann schalte ich mich mal ein. Also, ich hatte die Gruselserie zu der Zeit soweit vollständig und ich weiß noch, wir waren damals noch zu viert in einem Jahresurlaub an der Nordsee und zwar bei Fedderwardersiel. Und das war ganz schlimmes Wetter und irgendwo in einem kleinen Lädchen habe ich dann diese Folge auf Kassette und ich glaube, es war noch eine dabei, aber an diese kann ich mich erinnern, habe ich die geschenkt bekommen, sozusagen als Trost und ja, ich hatte ja keinen Kassettenrekorder dabei oder ähnliches
Das ist ein
und
tolles
habe mich
Geschenk.
ganzen Urlaub lang gefreut, die zu Hause hören zu können und habe mir ausgemalt, was da passiert und Teufel und Hölle und Ura und ja, und dann habe ich die zu Hause gehört und war völlig enttäuscht, weil das war einfach nur so, die rennen da immer so in der Burg rum, dann gibt es auch mal so einen Säbelkampf und ja, es ist, ich fand sie damals schon sehr dünn einfach, also ein bisschen handlungsschwach. Ja, also es hat mich nicht gepackt.
Ja, bei mir ist es
Nee,
sehr
das.
ambivalent. Also ich fand die Folge früher gar nicht gut. Die habe ich ganz wenig gehört. Obwohl ich diese grundsätzliche Idee, dass man da jetzt da im Lungau so örtliche Sagen verarbeitet und die im Grunde zu so einem kleinen, zu so einer kleinen Melange zusammenpappt, das finde ich gar nicht so schlecht. Ist deswegen auch vielleicht nicht ganz so absurd wie jetzt eben diese Draculas Insel-Folge. Und was wirklich ungewöhnlich ist, alle Protagonisten überleben diese Abenteuer. Meistens ist es ja so, wenn da mehrere Personen sind, bleibt immer jemand auf der Strecke. Und ich habe so jetzt, nach und nach habe ich das Hörspiel wirklich schätzen gelernt, weil mir geht es mit Marion Martinsen auch so. Ich finde die da auch zu, ja, zu drüber. Es ist ja auffällig jetzt mit dieser neuen Staffel, dass jetzt beim Pakt mit dem Teufel, der nächsten Folge der Todesratte, dann die Monster auf der blutigen Spur und auch die tödliche Begegnung mit dem Werwolf in jedem Hörspiel Henry Kielmann eine Rolle bekommen hat, der damals relativ neu war bei Europa. Und den finde ich in allen Rollen dieser vier Hörspiele sehr überzeugend. Ich finde ihn hier auch als Schergentoni unheimlich gut, gerade so in dieser finalen Szene, wo er dann kommt und sagt, so drei Seelen brauche ich. Finde ich super. Ich hatte immer ein Problem mit dieser Folge und das, ja, heute kann ich drüber lächeln. Damals fand ich das total bescheuert. Und das ist der Doppeleinsatz von Karl-Ulrich Mewes. Der spricht ja den Busfahrer am Anfang und der spricht ja auch den Teufel, der sich mit dem Schergentoni unterhält. Und nun war das ja bei Europa manchmal so, teilweise haben sie ja die Sprecher tatsächlich doppelt eingesetzt, um Geld zu sparen. Manchmal hatte das ja aber auch einen Hintergrund, so wie jetzt im Phantomsee bei Java, Jim und Professor Shai. Und ich habe immer gedacht, dass der Busfahrer und der Teufel ein und dieselbe Person sind und habe immer darauf gewartet, dass im Finale, als der Busfahrer nachher kommt und ja, ich bringe sie bloß da und dahin und so, da habe ich immer gedacht, da kommt jetzt irgendwie so ein kleiner Hinweis, dass das der Teufel ist, der die vier Menschen jetzt doch noch bekommt. Und dann
Okay,
passiert das ja
interessant, ja.
bekanntermaßen nicht. Und da habe ich immer gedacht, ja, und was soll das jetzt? Also das war, ich war fest davon überzeugt, also dass sich der Busfahrer als Teufel entpuppt. Und ja, das mit dieser Idee wurde ich dann auch ziemlich allein gelassen. Und dann habe ich das Hörspiel wahrscheinlich auch dann
Ja,
wieder enttäuscht in den Schrank gestellt.
aber es das heißt ja auch nicht der Pakt mit dem Busfahrer.
Ja, gut, das wäre, glaube ich, ein ziemlicher Ladenhüter geworden. Obwohl,
Oh, würde ich
jetzt
nicht
mal.
sagen.
Nee, und ich meine, und wenn man sich mal überlegt, dass Dracula mit einem Roboter zusammenarbeitet, warum soll der Schergentoni nicht mit einem Busfahrer zusammenarbeiten? Auf
Wenn
den
es sein
fällt zumindest
muss.
erst, auf den fällt erstmal kein Verdacht.
Also, ich fand das, wie gesagt, ich mochte die sehr. Auch hier muss ich darauf hinweisen, bis auf einmal eine Nennung von Hans Meinhardt stimmt ansonsten die Übersetzungsliste hinten drauf. Das ist selten genug bei diesen Hörspielen, wie schon erwähnt. Ich kann dazu die Anekdote erzählen. Wir waren im Skiurlaub vor 2, 3 Jahren oder sowas. Und auf einmal aus dem Nichts heraus in Österreich auf dem Weg zum Ziel, kommen wir an einem Schild vorbei, wo drauf stand Schloss Mosheim. Und ich bin wirklich, also ich bin noch nie, glaube ich, unerwartet so in die Eisen gegangen, rechts rangefahren, der Rest der Insassen im Auto guckt mich völlig entgeistert an und musste kurz aussteigen und den Berg hochgucken und dieses Schloss sehen, ein Foto machen und völlig entgeistert da hochgucken und denken, das ist ja großartig. Also ich wusste bis dahin nichts davon, ob es das in echt gibt oder ob das ausgedacht ist oder wo das sein sollte. Hatte ich keine Ahnung von. Das Bild dazu, was da entstand, ist in der Kolumne 41 auf unserer Homepage www.claudius-brack.de zu sehen, die da heißt mit der Gruselserie vor Ort, wo einige Motive der Gruselserie gefunden wurden von diversen Freunden, Bekannten und Helfern der Homepage. Ja, also das als Anekdote, wo ich sofort wieder dachte, ja gut, da wird Franziskowski einfach im Skiurlaub gewesen sein und vor Ort von dieser Sage um den Schergentoni oder Schörgentoni, wie auch immer, gehört haben und gedacht haben, daraus baue ich mal was zu Hause.
Da muss ich einmal kurz einhaken. Das fand ich in dem Hörspiel immer so ein bisschen, ja, so ein bisschen unwichtig, weil irgendwo ist es nicht der Rüdiger Schulz, der einmal sagt so, der Schergentoni oder Schergentoni. Und man denkt,
Ja.
ja, nu, das ist jetzt nicht so ein großes Geheimnis, dass das wohl dieselbe Person sein wird, nicht?
Schergentoni erklärt sich ja vielleicht die Kinder nicht so direkt, dass das dann eben der Schergentoni sei. Aber ich fand, vor allem weil Holger es eben erwähnt hat, viel interessanter. Im Hörspiel wird ja einmal das Schloss Mosheim genannt, also wie und es heißt ja eigentlich Mosheim. Oder ist das austauschbar? Oder wie kommt es zu dieser verschiedenartigen Aussprache? Oder ist es einfach ein Fehler
Da
bei der
muss ich jetzt
Aufnahme?
selber einmal in unserem Special nachgucken. Ich weiß es selber gerade nicht mehr genau, was auf dem Schild steht, ehrlich
Ich glaube, es steht
gesagt.
Hamm, nicht? Mosham steht da, glaube ich.
Ich
Hamm
glaube
ist
auch,
auch.
es steht Mosham da, ja.
Weil ich weiß jetzt nicht, wer es im Hörspiel ist, aber einer sagt wirklich ganz deutlich Mosham. Wie mit Ä. Und Mosheim heißt es, glaube ich, sogar auf der Hülle.
Es heißt Mosham steht auf dem Schild drauf. Mooshaam.
Dann spricht sich das bestimmt Mosham.
Ja, meine
Ja.
ich auch.
Gut, ich meine, in Österreich ist vieles möglich, aber ich glaube,
Ja.
es heißt Mosham.
Ja, wie auch immer, jetzt machen wir genauso weiter wie die auftretenden Akteure in dem Hörspiel. Übrigens, schön ist ja hinten drauf auf dem Cover in der Sprecherliste wird ja der Busfahrer als Andreas von der Meden bezeichnet. Der taucht in dem Hörspiel zwar auf, aber eben als Sigmund von Mosheim oder wie auch immer. Er wäre aber der bessere Busfahrer gewesen und dann wäre es zu der Doppelrolle gekommen, die
Wie
Fritz
kommst du
Vermedes
jetzt
da macht.
darauf?
Ja. Weil ich finde auch, Markus, ich glaube, du sagst es schon, nee, hast du es in der Aufnahme gesagt eben gerade? Ich finde nämlich, Mewis ist nicht, er ist kein guter Teufel. Er ist nicht böse genug. Ich habe immer das blaue Monster vor Augen, Grobi, wenn ich ihn in so in einer Extremsituation höre.
Ja, es hat so ein bisschen was so, hallo, Toni.
Ja.
Ja, ich finde die da gar nicht schlecht, aber wie gesagt, es war für mich so eine etwas, ja, anscheinend geheimnisvollere Doppelbesetzung, als Frau Körting sich das überlegt hatte da.
Also ich, egal ob Schurkentoni oder Schergentoni, ich mag die Folge bis heute sehr. Ich finde die Atmosphäre auf dem Schloss toll und vor allem diese Szene in der Küche, die sich nie auflöst am Ende, warum da auf einmal jemand Unsichtbares langläuft oder warum auf einmal Blut in der Kanne ist, da vorher Tee drin war oder warum auf einmal jemand in das Feuer reinpustet, der offensichtlich unsichtbar ist. Das bleibt eigentlich alles ungeklärt. Ist aber egal, macht Atmosphäre und macht Spaß.
Bevor wir jetzt gleich zum nächsten Hörspiel kommen, dem letzten für heute, wollte ich gerne noch anmerken: Eine Szene, die mir immer sehr gut gefallen hat, ist die Szene, als sie Sigmund von Moosheim den Turm hochziehen und auf einmal nur so eine Hand an dem Seil ist. Fand ich mörderunheimlich. Und dann schmeißen sie die Hand ja wieder raus und dann schreit diese Hand ja. Fand ich, also die Szene finde ich wirklich super. Also da, ja, die
Ach,
hat mir auch
witzig,
immer schon gefallen.
die war mir wieder dann einen drüber. Da fand ich die in der Küche, das ist meine Lieblingsszene, wie man vielleicht schon gemerkt hat. Die fand ich da das absolute Highlight des ganzen Hörspiels. Kommen wir für heute zur letzten Folge. Das ist die Nummer 12, Markus sagte es bereits schon. Die Nacht der Todesratte. Keine grüne, sondern eine magentafarbene. Und ich würde das Wort in diesem Falle als erstes mal an, na, 50-50, an Markus übergeben.
Ja, bei der Folge übernehme ich das gern. Ich mag die nämlich sehr.
Ah, passt ja.
Also nicht nur, weil sie magentafarben ist, sondern weil ich die Geschichte gut erzählt finde. Ich den Richard Laufen sehr gern mag, der den Professor Askew spricht. Und ich finde eigentlich auch die Entwicklung der Geschichte und dieser Teil, nachdem jetzt das Monster da irgendwie rumläuft, finde ich, dass das besser und bedrohlicher gelungen ist als zum Beispiel das Monster Riesenspinne. Ich finde nämlich so diese Szenen, wo Claudine mit ihrem Verlobten, dem Henri Clément, spricht, wo sie immer sagt, sie fühlt sich so bedroht und sie spürt, dass das Ungeheuer in der Nähe ist. Und da gibt es diese Szene in der Taxe, wo sie meint, dass sie hinten durch das Rückfenster blickt und dann glaubt, eine Gestalt zu sehen. Und dann sagt Günther Ungeheuer auch so, aber weil sie sich nicht sicher war. Ja, diese Bedrohung kommt einfach gut rüber. Was mich immer ein bisschen gestört hat, war diese Idee, dass ihr Bruder, der jetzt nach Dakar reisen will, was ja nun auch nicht gerade um die Ecke ist, noch in dem Labor vorbeiguckt, seine Schwester nicht antrifft und dann sagt, ach so, nö, wenn sie sich hingelegt hat, dann will ich sie auch nicht stören. Und dann überredet Professor Askew, was ja im Rahmen der Geschichte nicht ganz verkehrt ist, Pascal dazu, sich für dieses Experiment so zur Verfügung zu stellen. Aber da muss ich ehrlich sagen, also vorsichtig immer mit Logikfehlern in Gruselgeschichten. Aber ein Mensch, der quasi auf gepackten Koffern sitzt und jetzt mit dem Schiff nach Dakar übersiedeln will, der setzt sich da noch mal kurz auf so einen Laborstuhl und lässt sich da in so ein Experiment verwickeln. Also das finde ich ein bisschen dünn. Aber ja, ansonsten mag ich die Geschichte.
Ja, ich muss auch sagen, ich bin ganz bei dir, es ist ein bisschen dünn, aber es ist trotzdem eine schön spannende Geschichte. Ich mag die gerne. Und du, Carsten?
Ja, ich habe die früher sehr oft gehört. Sie ist ein bisschen ruhiger, finde ich, bis auf den Umstand, dass dann irgendwann dieser Askew um sich schlägt oder was kaputt haut im Labor und dann auch immer wieder auffällig wird unterwegs. Aber insgesamt ist das auch mehr so eine erzählte Geschichte und weniger eine handlungsstarke. Mir hat unheimlich die Donata Höffer gefallen.
Wirklich?
Und vermittelt dann auch so diese Stimmung, dieses Nachdenkliche und rätselhaft und ja, und ich finde auch, es geht ja mehr dann erst so nach und nach auf, dass der Plan dieses Professors ist, nicht nur die Gestalt sozusagen ihres Bruders anzunehmen, also von Donata Höfers Rolle, sage ich jetzt mal, sondern dann eben auch in Dakar oder Afrika auf Nimmerwiedersehen zu verschwinden. Das kommt da so nach und nach durch und dann das Ganze schlägt halt fehl und überall, wo er versucht zu entfliehen, vor allem auf dem Schiff, ja, zerstört er alles, wird auffällig und damit geht dieser Plan ja daneben. Diese Claudine und ihr Verlobter, die kapieren ja auch erst ganz spät, was da vor sich gegangen ist. Und ja, aber ich finde es ein gutes Hörspiel.
Ich finde diese Szene mit dem Kommissar, als er versucht, dem Henri Clément zu erklären, dass Claudine in Todesgefahr ist, da erklärte er mir die ganzen Umstände irgendwie so. Können Sie es sich nicht vorstellen? Und er so, nein, ich weiß nicht, was Sie meinen. Und ja, überlegen Sie doch mal so. Ich überdenke, die Frau ist in Lebensgefahr. Also vielleicht könnt ihr euch erstmal auf den Weg machen und den Rest im Auto besprechen. Und er war so, ja, also es hat sowas von so, na, ich gebe Ihnen einen Tipp, vielleicht kommen Sie selbst darauf, Monsieur Clément, und so. Ja, so, oh, also da denke ich, da, das ist so ein bisschen unrealistisch. Und kleine Anekdote am Rande. Wir hatten ja schon mal darauf hingewiesen, dass parallel zur Gruselserie entstand ja diese etwas furchtbare Romanserie.
Hallo?
Ach, ich wusste das.
Oh,
Also
ein
entstand
Fan.
ja auch die Romanserie. Und da
Danke.
gibt es eben ganz viele Folgen, wo diese Sprecher ganz parallel eingesetzt sind. Also beim Pakt mit dem Teufel gibt es ja ein Hörspiel parallel dazu. Das ist, glaube ich, das ist das zweite.
Ist das
Da
nicht
sind.
keine Hoffnung für die Baroness?
Ja, nee, da wollte ich auch drauf hinaus. Aber es gibt ein Hörspiel, da sprechen Rüdiger Schulzki und Renate Pichler ein Ehepaar.
Okay.
Und das ist Folge 2, ich komme nicht auf den Titel. Und es gibt eine Folge, da sprechen Peter Buchholz und Marion Martinsen ein Paar.
Okay.
Das ist, glaube ich, Du sollst meine Prinzessin sein, wo er so ein Adliger ist und sie eine Bürgerliche. Totaler Quatsch. Oder,
Super
nein, das ist eine
Folge.
super, wollte ich gerade sagen, super Geschichte. Und hier ist es so, dass, darauf wollte ich auch hinaus, die Geschichte Keine Hoffnung für die Baroness. Da sprechen ja Richard Laufen und Donata Höpfer wieder, also Professor und Assistenzschwester in dem Fall, Schwester Christel. Und da ist auch wieder Christian May ist dann dabei und so. Also das ist eindeutig alles parallel entstanden. Und ich muss sagen, ich mache die Donata Höpfer in der Rolle auch. Magst du sie nicht, Holger?
Ja, ich wollte gerade sagen, ich finde das ganz toll, dass ihr die da so gut findet. Ich finde, auf mich klingt sie immer so, als wäre sie gerade aufgewacht. Also die wirkt immer noch so leicht verpennt neben der Spur. Aber also das trübt nicht den Gesamteindruck, den ich von dem Hörspiel habe. Ich mag die Folge sehr gerne. Aber nee, so abfeiern kann ich sie jetzt nicht. Ich finde da alle anderen drumherum irgendwie ein bisschen besser und auch zu Recht ein bisschen aufgeregter als sie. Ja, sie wirkt immer so ein bisschen leicht neben der Spur auf mich. Aber ist nicht schlimm. Ich komme immer noch nicht drüber hinweg, dass du furchtbar gesagt hast zur Romanserie. Aber gut, das.
Das sollte vielleicht einmal irgendwann eine Sonderfolge werden. Ich finde diese ganze Romanserie, also allein schon die Tatsache, dass Heike-Lene Körting unter dem Namen Nicole Berger Regie geführt hat, finde ich, ist schon bezeichnend.
Spitzenstoffe wurden da umgesetzt.
Absolut, absolut. Da sollte man auch mal über die Logik in einigen Geschichten sprechen. Ich erinnere mich an diese eine Folge, Mein geliebter Herzensdieb, wo zwei Männer irgendwie bei einer Frau einbrechen und sie sich dann irgendwie stehenden Fußes in den einen verliebt. Total bescheuerte Geschichte. Also ja.
Ja, eins der besten.
Wunderbar. Das hast du jetzt bei drei Folgen gesagt.
Ja, und dreimal zu Recht.
Achso, jetzt weiß ich auch, diese
Ja.
zweite Folge, in der Rüdiger Schulzki und Renate Pichler ein Ehepaar sprechen, die heißt Keine Liebe ohne Tränen. Und da gibt es eine ganz große Szene zu Beginn des Hörspiels, wo irgendwie so ein bisschen schlechte Stimmung ist. Die sind, glaube ich, beim Essen oder so. Und dann sagt sie irgendwie so sinngemäß, irgendwie, wollen wir ins Theater? Nein. Oder wollen wir essen gehen? Nein. Oder wollen wir Fernsehen? Nein, möchte ich nicht. Und sagt sie, was möchtest du denn? Sagt er, ich möchte mich scheiden lassen.
Ist sehr gut.
Dialoge, die das Leben schreibt. Aber gut, das wird ja vielleicht mal eine extra Folge.
Ja, ich wollte gerade sagen, kommen wir jetzt lieber zum Ende von dieser hier und bedanken uns für heute fürs Zuhören.
Oh, sind wir schon soweit?
Ja, es ist soweit. Oder
Ich
hast du
wollte nur
noch
was
was
sagen,
sagen?
und zwar, mich hat damals schon, obwohl ich damals nur die Kassettenversion hatte, schon völlig irritiert. Ich habe es, glaube ich, schon im ersten Teil mal erwähnt, dass hier
Dass
auf
die
dem
Ratte so
Cover die
groß
Ratte
ist.
so riesig ist und das ist eben nur perspektivisch so.
Und die
Hinten die
so
kleine
riesig,
Frau.
die ist so riesig, dass die Ohren in den Schriftzug ragen.
Ja, richtig.
So.
Und ich hatte immer die Idee, dass das auch so eine Ratte à la Monsterspinne in der Größe sei. Und ja, das ist hier eben so ein bisschen merkwürdig perspektivisch dargestellt. Also die Frau soll ja wohl weit im Hintergrund sein, aber es sieht aus, als wenn die Ratte sie gleich auffrisst.
Nein, man muss sich vorstellen, das Monster in diesem Hörspiel ist eine Mischung aus Affe, Ratte in Gestalt von David Hasselhoff. Und ich denke, das ist unheimlich genug.
Das ist unheimlich genug, wobei man sich wirklich fragen muss, welches da der unheimlichste Anteil an diesem Konglomerat ist.
Ja,
Achso,
und
vielleicht noch
eigentlich
ein.
dürfte, ja, die Stimme
Ja.
dürfte ja gar nicht mehr von Richard Laufen sein. Das hatten wir ja, glaube ich, schon mal bei dem Monsterlabor-Teil erwähnt, ne? Dieses Phänomen. Eigentlich müsste Andreas von der Meeden da ja, rattenmäßig herumzischen und feixen. Aber es ist dann doch Richard Laufen.
Vielleicht sollte man noch in Sachen Hörspielmusik erwähnen, dass man jetzt vielleicht nicht mit diesem Hörspiel, aber in der Zeit anfing, in Lokalitäten immer ein ganz bestimmtes Stück einzusetzen. Und zwar das Stück Paso Doble, was enthalten ist auf der Europa-LP Fiesta in Acapulco, wo
Klingt
Los
jetzt schon gut.
Muchachos spielen. Und da ist so ein Stück, das kommt auch ganz oft vor, wenn TKKG, wenn die vier irgendwo sitzen und beraten, was sie machen, dann läuft das da auch immer so in der Eisdiele und so. Also wer sich für Hörspielmusik interessiert, sollte sich auf alle Fälle für diese Hintergrundmusik, die wird jeder wieder erkennen, die Platte Fiesta in Acapulco besorgen.
Ja, da würde ich sagen, das ist ein wunderschönes Schlusswort. Und wir verabschieden uns für heute. Ihr hört uns in 4 Wochen wieder. Das ist dann Ende April, wenn wir den letzten Teil der Gruselserie besprechen, was dann die Folgen 13 bis 18 sein werden.
Und
Bis
da sind auch noch
dahin,
ein paar Klopper bei.
absolut. Auf uns kommen noch richtige Juwelen zu. Ich freue mich. Also, macht's gut und alles Gute. Wir hören uns. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Tschüss. Tschüss.
Tschüss.
Ruhe jetzt.